Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 8. März 2005.
Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit jenen Kräften, die in der geistigen Welt zurückgehalten wurden nach dem Sündenfall, vor allem mit jenen Ätherkräften, die zurückgehalten wurden und nicht in die Herrschaft des Menschen übergeben wurden. Jene Kräfte, die in der Bibel genannt werden, der Baum des Lebens, was im Wesentlichen zusammenhängt mit den höheren Ätherkräften, mit dem Lebensäther und mit dem Klangäther. Es ist nicht so, dass diese Kräfte nicht auch am Menschenwesen, am menschlichen Ätherleib teilhaben, aber der Mensch hat, so wie er zunächst einmal nach dem Sündenfall auf Erden gelebt hat, keinen Einfluss auf diese Kräfte nehmen können. Und er konnte vor allem eines nicht, er konnte sie durch seine Tätigkeit, die ja beeinflusst war durch die luziferische Versuchung, konnte er diese Kräfte nicht beschädigen, er konnte sie nicht abtöten, wie Rudolf Steiner sagt. Während er die niederen Ätherkräfte, den Lichtäther und den Wärmeäther, sehr wohl also mit Todeskräften durchsetzt hat, eigentlich alles abtötet. Wir haben das letzte Mal besprochen, wie schon bei der einfachsten sinnlichen Wahrnehmung, etwa wenn wir mit dem Auge etwas sehen, wo ja der Lichtäther darin wirkt, damit es überhaupt zur sinnlichen Lichtwahrnehmung kommt, muss dieser Lichtäther abgetötet werden. Und was wir bewusst erleben, ist eigentlich nur mehr ein Schatten des lebendigen Äthers, der draußen wirkt. Also den wirklich lebendigen Lichtäther erleben wir nicht, sondern nur einen abgetöteten Leichnam, über den sich sogar im Erleben dann noch eine Art Gegenbild drüber stülpt, das der Astralleib entgegenschickt. Und erst also diesen Leichnam, der noch so darüber einen Abglanz vom Astralleib hat, das ist erst das, was wir als Farbe wahrnehmen. Und das ist etwas viel, viel Stumpferes, etwas viel, viel Lebloseres als der lebendige Lichtäther, der in der Welt draußen herrscht. Dadurch, dass der Mensch also diesen Lichtäther oder überhaupt die niederen Ätherformen abtötet, dadurch hat er eben die sinnliche Wahrnehmung überhaupt, wie wir sie kennen. Dadurch ist er sozusagen der sinnlichen Welt verfallen, wenn man so will. Das ist also alles Folge der luziferischen Versuchung und dann der arimanischen Kräfte, die als Folge hineingekommen sind. Gerade dieses Abtötende, auch in der Sinneswahrnehmung, da hängt dann der Ariman natürlich zusammen, damit er diese Todeskräfte hineinschickt. Der Ariman ist ja immer der große Widersacher, der eigentlich bei den Ätherkräften besonders wirkt. Luzifer besonders in den Astralkräften, da heizt er unsere Begierden und so weiter an, sinnliche Begierden und dergleichen. Und der Ariman ist aber der das Lebendige im Ätherischen immer versucht abzulähmen, abzutöten. Also, es wurde aber verhindert, dass der Mensch also diesen Abtötungsprozess auch mit den höheren Lebensätherkräften geschehen lassen kann. Das heißt, sie wurden eben einfach nicht so weit in seine Hand gegeben, dass sie eben auch nicht ergriffen werden können von diesen luziferisch-arimanischen Kräften zunächst. Aber damit sind sie eben auch völlig außerhalb der Herrschaft des Menschen. Wir haben aber auch davon gesprochen, dass die künftige Entwicklung, und die künftige Entwicklung hat begonnen eben mit der Zeitenwende, mit dem Leben des Christus auf Erden und mit dem Mysterium von Golgatha als Folge, dass der Mensch auch diese Kräfte des Baums des Lebens in seine bewusste Herrschaft bekommen soll einmal. Es ist ein langer, weiter Weg, bis es dorthin kommt. Aber wir sind auf diesem Wege. Und wir werden uns also jetzt noch etwas intensiver damit beschäftigen, mit diesen Kräften des Baums des Lebens, also besonders eben mit diesen höheren Ätherkräften. Denn wir müssen sie also so aufnehmen, dass wir sie unter unsere bewusste Herrschaft bekommen. Das geht nur, wenn wir uns bewusst mit dem Christus verbinden und wenn wir also selber dann dafür Sorge tragen, dass diese Kräfte nicht den arimanischen Todeskräften verfallen. Das wäre nämlich die Gefahr jetzt. Jetzt wird uns der Baum des Lebens übergeben Und wenn wir nicht richtigen Gebrauch davon machen, sozusagen nicht richtig aufpassen darauf, nicht richtig umgehen damit, dann besteht die Gefahr, dass diese Kräfte auch den alemannischen Todeskräften verfallen. Und bis zu einem gewissen Grad passiert das nämlich durchaus auch. Besonders nämlich seit der Zeitenwende passiert das. Also seit dieser Baum des Lebens immer mehr in unsere Hände gegeben wird. Wobei man bitte nicht, dass er so jetzt auf Punkt das mit der Zeitenwende datieren darf, ab da beginnt das und vorher hat es überhaupt noch nicht gegeben. Es ist also ein gleitender Prozess, der aber mit der Zeitenwende dann einen entscheidenden Umschwung erfährt. Aber es hat sich im Prinzip schon etwas früher vorbereitet, aber wird jetzt für die Zukunft immer stärker, dass auch also die Gefahr da ist, dass diese höheren Ätherkräfte mit den Todeskräften in Berührung kommen. Und das wollen wir uns heute etwas intensiver anschauen, womit das zusammenhängt. Und das wird vorbereiten auch den nächsten Vortrag, den Ostervortrag, der dann mit dem Altarsakrament insbesondere zusammenhängen wird, mit dem Prinzip der Wandlung, weil das eben auch mit diesen Ätherkräften unmittelbar sehr stark zusammenhängt. Schauen wir uns einmal an, wie denn das ist mit den Ätherkräften. Wir haben gesagt, die niederen Ätherkräfte werden durch den Menschen abgetötet, etwa im Wahrnehmungsprozess. Wie ist denn das in den anderen Naturreichen? Wenn wir etwa die Pflanzen ansehen, dann nehmen die Pflanzen sehr wohl auch den Lichtäther auf, ganz stark sogar. Also die Pflanzen leben ja ganz intensiv vom Licht und nehmen den Lichtäther auf. Aber die Frage ist, töten sie ihn auch ab wie der Mensch oder nicht? Nein, sie töten ihn nicht ab. Wenn sie ihn abtöten würden, dann hätten sie Sinneswahrnehmungen, optische Sinneswahrnehmungen, die haben die Pflanzen aber gar nicht. Die Pflanze nimmt nicht sinnlich die äußere Welt wahr, sie nimmt die Ätherkräfte auf und sie gestaltet sich durch und nach diesen Ätherkräften. Aber sie tötet sie eben nicht ab, daher hat sie keine unmittelbar sinnliche Wahrnehmung des Lichtäthers. Wenn sie so wollen, hat sie Erleben kann man nicht sagen, aber sie gestaltet ihr Leben nach den übersinnlichen Lichtätherkräften, also nach den nicht abgetöteten Lichtätherkräften und noch mehr, sie verwandelt diese Lichtätherkräfte. Indem diese Lichtätherkräfte die Pflanze durchziehen, wird dieser Lichtäther verwandelt und zwar in etwas Wesenhaftes verwandelt, nämlich in Elementarwesen. Das passiert ja eigentlich überall so in der Natur, dass Ätherkräfte, die aus dem Kosmos herunterkommen, indem sie in die irdischen Wesenheiten einziehen, sei es jetzt Mineralien, sei es Pflanzen, Tiere oder auch den Menschen, dann bleiben diese kosmischen Ätherkräfte eben nicht so kosmische Ätherkräfte, sondern sie verwandeln sich und werden aber etwas Wesenhaftes dadurch. Nicht hohe geistige Wesenheiten, aber eben Elementarwesenheiten, die in der Folge dann wieder weiter in der Natur als Werkmeister, wenn man so den Ausdruck gebrauchen will, tätig sind. Das sind eigentlich die unmittelbar schaffenden Naturkräfte, sind diese Elementarwesen, diese Elementargeister ist eigentlich ein falscher Ausdruck, fast weil geistige Wesenheiten in dem Sinn sind sie nicht, weil ein Ich haben sie nicht, aber sie haben auch verschiedene Wesensglieder und sie sind also im gewissen Sinn in sich konsolidierte, in sich geschlossene Gestalten, während vorher also diese Ätherkräfte eben einfach den ganzen Kosmos durchstrahlen und durchleuchten. Und jetzt gliedern sie sich aber in einzelne Gestalten, in einzelne wesenhafte Gestalten. Und diese Umwandlung passiert also einmal zu einem großen Teil durch die Pflanzenwelt, die den Lichtäther umwandelt, umgestaltet und in Form dieser Elementarwesen in die Welt aussendet, in die Erdenwelt aussendet. Diese Elementarwesen haben es also unmittelbar mit unserer Erdenwelt nicht zu tun. Es haben zwar andere Weltenbereiche auch ihre eigenen Elementarwesen, aber die gehören einmal uns und der Erde. Und zwar sind es insbesondere Elementarwesen, Elementargeister unter Anführungszeichen, die in der Luft leben, die mit der Luft zu tun haben, also Luftwesen. Oder was Rudolf Steiner auch als Sylphen bezeichnet, oder was vielfach als Sylphen bezeichnet wird. sind also Elementarwesen, die im Luftelement leben und im Luftelement gestaltend tätig sind. Diese Elementarwesen entstehen gerade dadurch, dass die Pflanzen eben den Lichtäther nicht abtöten. Wir als Menschen erzeugen diese luftartigen Elementarwesen, indem wir den Lichtäther aufnehmen, nicht. Weil wir töten ihn eben ab und dann entsteht nichts Elementarwesenhaftes daraus. Dann entstehen nur Leichname sozusagen, die unseren Ätherleib dann durchziehen. Dadurch ist unser ganzer Ätherleib natürlich, hat etwas Leichnamartiges dadurch, mit einer gewissen Notwendigkeit, weil wir auch gerade dadurch wieder unser waches Selbstbewusstsein bekommen haben. Also es ist nicht nur was Schlechtes, was Schreckliches, die Pflanze hat kein Selbstbewusstsein. Also die Primel oder die Rose ist sich nicht ihrer selbstbewusst. Wie schaut es denn aus bei den Tieren? Töten die Tiere den Lichtäther? Ja, sie töten ihn ab. Nicht so stark wie der Mensch, aber sie töten ihn ab. Daher haben sie auch sinnliche Wahrnehmungen durch den Lichtäther. Das heißt, sie sehen mit Augen die sinnliche Welt in gewisser Weise, aber da sie ihn nicht so stark abtöten wie der Mensch, sehen sie die ganze Welt auch ganz anders als der Mensch. Namentlich nicht so abgetrennt von sich, sondern es ist eben ein Farben- und Formenerleben, mit dem sie sich innig verbunden fühlen und sich nicht eigentlich Gegenständen gegenübergesetzt fühlen. Dass wir uns der gegenständlichen Welt gegenübergestellt sehen, das liegt daran, dass wir also den Lichtäther ganz abgetötet haben oder ganz stark abgetötet haben. Das ist also nicht so stark bei den Tieren, aber immerhin, sie töten ihn so weit ab, dass sie sinnliche Farben erleben. Sinnliche Farben, in die oft aber dann auch noch etwas vom Übersinnlichen hineingemischt ist und Tiere nehmen durchaus noch etwas von der Aura zum Beispiel wahr. Und gerade niedere Tiere sehr, sehr deutlich oft und orientieren sich danach. Weil das ist, in Wahrheit ist das so ein sehr gleitender Übergang, weil wir Menschen hatten das in der Vergangenheit auch noch, also namentlich in der atlantischen Zeit, also das heißt die Zeit noch vor den Kulturperioden, was als Eiszeit immer wieder bezeichnet wird, oder Steinzeit, wie auch immer, da hatten die Menschen auch noch so ein gewisses Wahrnehmen der Aura, der Menschen, der Tiere, der Pflanzen und so weiter. Das heißt, sie haben noch etwas vom lebendigen Lichtäther gesehen. Das ist nämlich nichts anderes, zunächst auf unterster Ebene der Lichtäther, in dem sich allerdings dann höhere seelische Eigenschaften und so weiter ausdrücken und widerspiegeln. Aber dass wir es erleben, diese übersinnliche Farbenaura, liegt eben daran, dass der Lichtäther noch nicht ganz abgetötet ist in der Wahrnehmung. Wenn er abgetötet ist ganz, dann erscheinen nur mehr die Farben an der äußeren Welt, die sinnlichen Farben, die an den Gegenständen kleben sozusagen, oder dann so erscheinen, dass sie an den Gegenständen kleben. Bei den Tieren ist also dieser Schritt nicht vollkommen vollzogen, so wie beim Menschen, sondern das ist so ein Übergangszustand zwischen noch ein bisschen Aura sehen und schon auch sinnliche Farben sehen. Eine gewisse Mischung. Wobei es sehr interessant ist, dass dann ein starker Einschnitt kommt bei den höheren Tieren, bei den warmblütigen Wirbeltieren, von denen die meisten eigentlich kein ausgeprägtes Farbsehen haben. Die meisten höheren Tiere, im Gegensatz nämlich zu den niederen Tieren, Reptilien oder so, haben ein sehr ausgeprägtes Farbsehen. Und die höheren Tiere plötzlich nicht, also so auch unsere Haustiere, Katzen, Hunde und so, sehen eigentlich im Grund die Welt ziemlich schwarz-weiß, ziemlich in Grautönen und nicht farbig. Gibt es also wenige Ausnahmen. Erst der Mensch taucht dann wieder auf, der wieder ein Farbsehen entwickelt, interessanterweise. Aber das sind eben jetzt dann ganz sinnliche Farben. Also das heißt, man könnte sagen, bei den Tieren ist es so, dass zunächst dieser Abtötungsprozess, sie erleben noch sehr viel von, von der Farbenaura und von den sinnlichen Farben aber zunächst kaum etwas, sondern nur so blasse Schatten. Und zwar deswegen, weil sie diese übersinnlichen Farben noch nicht alle abgetötet haben. Darum erleben sie nämlich die sinnlichen noch nicht. Und der Mensch dann sieht die Aura im Normalfall heute nicht mehr, sieht aber die sinnlichen Farben, also das ganze sinnliche Farbspektrum. Wie sieht es mit den Klangätherkräften aus? Also wir haben gesagt, die Klangätherkräfte und die Lebensätherkräfte kann der Mensch nicht abtöten, zunächst einmal, und das Tier kann es auch nicht. Auch das Tier tötet die Klangätherkräfte nicht ab. Und die Frage ist, was passiert mit diesen Klangätherkräften? Naja, es passiert etwas Ähnliches, was mit den Lichtätherkräften in der Pflanze passiert. Es werden durch das Tier diese Klangätherkräfte auch in Elementarwesen verwandelt, ununterbrochen. Also auch die Tiere senden sozusagen ununterbrochen Elementarwesen aus, die dadurch entstehen, dass sie diese kosmischen Klangätherkräfte, also man kann sagen die Sphärenharmonie, aufnehmen oder durch ihr Wesen durchdringen lassen, verwandeln sie sie in Elementarwesen, und zwar in Elementarwesen, die dem Wasserelement zugeordnet sind, also was man Undinen und dergleichen nennt. Die entstehen eigentlich dadurch, wirken aber dann wieder weiter in der Natur und arbeiten an der Natur. Weil es ist ja auch interessant zu sehen, wie umgekehrt, wenn so eine Pflanze herauswächst oder damit eine Pflanze überhaupt herauswachsen kann aus der Erde, arbeiten zugleich aber unheimlich viele Elementarwesen daran. Also einerseits erzeugt die Pflanze selber Elementarwesen, andererseits kommen Elementarwesen, die in der Natur schon da sind, heran und arbeiten daran. Und zwar Elementarwesen aller Art, also Elementarwesen des Erdelements, also Gnomen, Wurzelgeister und dergleichen, Elementarwesen des Wässrigen, also Undinen und dergleichen, Elementarwesen des Luftigen, also Sylphen, die sie einerseits aber auch selber erzeugen, aber andererseits kommen jetzt auch wieder solche zu ihnen und bauen an ihnen. Also es ist so ein gegenseitiger Prozess. Und auch die Elementarwesen des Feurigen, die Salamander, auch die arbeiten daran. Das ist, kann man in der Pflanze sogar sehr, sehr schön abgestuft sehen, also wie diese Gnome, diese Wurzelgeister eben an den Wurzeln arbeiten, also dort, wo die Pflanze ganz mit dem Erdelement verbunden ist, wo die Salze sind, das kristalline Element wirkt und aufgenommen wird durch die Pflanzen, gerade an diesem Übergang vom durchfeuchteten Erdreich in die Wurzel hinein, da arbeiten diese Gnomen, diese Wurzelgeister sehr stark. Wenn es dann mehr schon heraufgeht in das Blattwachstum, also wenn der Spross jetzt die Erde durchbricht und heraufkommt und sich die grünen Blätter entfalten, zuerst noch sehr, sehr einfach gestaltet, dann wirken da vor allem die Elementarwesen des Wässrigen, also die Undinen, die gestalten den grünen Blattbereich. Und erst dort, wo es dann ins Blühen hineinkommt, wo die Blüte sich bildet, was in der Form ja überhaupt erst bei den höheren Pflanzen der Fall ist, ausgeprägter Fall ist, da kommen dann die Sylphen, diese Luftgeister dazu. Na, diese Luftgeister, die wodurch umgekehrt entstanden sind, dass Pflanzen den Lichtäther, den Farbenäther, wenn Sie so wollen, aufnehmen und daraus solche Sylphen erzeugen. Und daraus entstehen dann wieder umgekehrt durch deren Tätigkeit die farbigen Blüten. Also die Pflanze nimmt, man könnte sagen, nämlich wodurch, vor allem durch die grünen Blätter nimmt sie den Lichtäther auf. Mit den ganzen grünen Blättern sammelt sie den Lichtäther auf, verwandelt den Lichtäther in diese Sylphen, und diese Sylphen arbeiten dann gleich wieder daran, um diese Blätter zu verwandeln in die farbigen Blütenblätter. Das ist die Tätigkeit der Sylphen, die daran arbeiten. Also ein ungeheuer lebendiger Prozess, ein Umgestaltungsprozess ist es, der ununterbrochen da in der Natur passiert. Und dann arbeiten letztlich auch noch die Feuergeister, die Salamander daran, also vor allem dort, wo es dann in den Prozess der Samenbildung geht, Fruchtbildung fängt schon an, da merkt man schon, wie da das Wärmeelement sehr stark dabei ist, die Früchte reifen in der Wärme, erzeugen dann sogar innerlich selber Wärme. Überhaupt dieser Wärmeprozess beginnt in der Blüte schon sehr stark, aber eben dann, was in den Samen geht. Und dieser Prozess der Bildung des Samens ist eigentlich fast so eine Art Verbrennungsprozess. Der Same ist eigentlich fast so wie eine Pflanzenasche, aber eben nicht ein ganz abgetötetes, sondern es sind diese ganzen Kräfte jetzt hineinkonzentriert, aber in sowas, was fast schon mineralisch ausschaut, sehr häufig. Wenn man sich so Pflanzensamen anschaut, sind die oft schon wie kleine Mineralien. Das ist unterschiedlich, manche sind schon noch sehr aufgeblustert, aber manche schon sehr, sehr stark kristallin geworden, so als wären sie eben einfach vertrocknet. Und tatsächlich sind sie auch kaum wasserhältig, diese Samen. Und gerade diese Samen, die kaum wasserhältig sind, die halten sich dann halt sehr lang. Die sind fast mumifiziert. Also man hat Samen gefunden in den ägyptischen Gräbern, die noch heute austreiben.
Das Kamm und Brot.
Ja. Ja. Zumindest sagen sie es richtig, ja.
Man kann es kaufen.
Ja, also auf jeden Fall hält es dann sehr lang. Also ein Umgestaltungsprozess, ein sehr starker. Und eben diese Elementarwesen, des Flüssigen, die in der Blattregion zunächst schaffen, das sind aber wieder die, interessanterweise, die vom Tierreich herkommen, haben wir gerade gehört. Das Tierreich erzeugt, indem es den Klangäther aufnimmt, Elementarwesen des Wässrigen, und die bauen aber wieder vor allem an den Blättern, an den grünen Blättern in der Natur und gestalten die aus. Also in den grünen Blättern, dort, wo das alles noch sehr stark eben von Säften durchzogen ist. Und die Blütenblätter sind ja schon wieder viel weniger mit Säften durchzogen. Die sind eigentlich schon was viel trockener als diese relativ fleischigen grünen Blätter. So Wunderwerke ja dann wie so Kakteen oder sowas, überhaupt diese ganzen Sukkulenten, also wo da das Wasser gespeichert wird drin, also das ist die geniale Tätigkeit dieser Wassergeister eigentlich, die da drin arbeiten. Und diese Elementarwesen entstehen aber eben durch das Tierreich. Also auch da gibt es eine ganz starke Wechselwirkung, das sind ganz stark verflochten, diese Naturreiche miteinander.
In der Nähe von Tieren wachsen ja auch Pflanzen.
Und auch meine Pflanzen ja. Richtig. Dafür gibt es natürlich viele äußere Erklärungen auch mit Dünger und so weiter. Aber es, was sehr wesentlich ist, ist eben dieser geistige Zusammenhang. Weil da sind die eigentlichen Lebenskräfte drinnen, und diese Lebenskräfte wirken eben in der Natur in Form von Elementarwesen oder vermittelt durch diese Elementarwesen. Es sind nicht eben einfach Kräfte, die so frei durch die Welt strahlen, sondern sie sind wesenhaft. Letztlich alles, was tätig wird in der Natur, ist irgendwann einmal wesenhaft. Im Grunde sagt Rudolf Steiner, es gibt eigentlich nur Wesenheiten der verschiedenen Stufen und ihre gemeinsamen Taten, die sie halt miteinander abhandeln. Aus dem entsteht die ganze Welt. Im Grunde. Und wenn wir sagen, der Lichtäther strömt aus dem Kosmos oder der Klangäther, ne, dann geht er auch von Wesenhaften aus und er verwandelt sich halt jetzt hier unten in ein anderes Wesenhaftes, um unserer Erdenwelt gemäß zu sein. Weil, was weiß ich, die Geister der Weisheit oder so, von denen das Licht sehr stark ausstrahlt, der Lichtäther sehr stark ausstrahlt von der Sonne, ja, wenn die so unmittelbar in der Erde wirken würden, dann würden sie die Erde nämlich zur Sonne verwandeln, sehr schnell. Und das wären keine Lebensbedingungen für die Erde, wie wir sie jetzt kennen. Also da müssen diese Kräfte stark eingeschränkt und reduziert werden. Und das passiert, indem diese Kräfte umgewandelt werden in diese Elementarwesen, die also für kleinere Kräfte sind, aber eben der Erde gemäße Kräfte sind. Naja, und jetzt könnte man fragen, haben wir gehört, die Pflanze also verwandelt den Lichtäther in diese Elementarwesen der Luft. Das Tierreich verwandelt die den Klangäther in die Wassergeister. Tut der Mensch auch irgendwas? Naja, der Mensch, welchen Äther nimmt er denn noch auf? Er nimmt den Lebensäther auch auf, ohne ihn zunächst einmal abtöten zu können, das haben wir auch gehört. Aber gerade dadurch, dass er ihn nicht abtöten kann, er ihn aber trotzdem aus dem Kosmos heraus durchströmt, verwandelt er ihn auch beständig in Elementarwesen. Und zwar in Elementarwesen, die mit dem Erdelement zu tun haben. Lebensätherkräfte werden in Elementarwesen des Erdelements verwandelt, in Erdgeister verwandelt. Also in das, was dann Wurzelgeister sind, was Gnomen und dergleichen sind, gibt es auch die verschiedensten. Aber in alles, also was mit Erdgeistern im weitesten Sinn zu tun hat, die entstehen dadurch, dass der Mensch den Lebensäther, naja, nicht bewusst, aber es passiert halt im und durch den Menschen, indem der Lebensäther einfach den Menschen durchdringt aus dem Kosmos heraus, verwandelt er sich in diese Erdgeister und die strahlt der Mensch jetzt in die Welt hinaus aus. Und diese Erdgeister, die haben es also vor allem mit dem zu tun, wo eben das feste Erdelement geformt und gestaltet wird. Also mit dem härtesten, dichtesten eigentlich. Wenn Sie so wollen, auch mit dem physischsten, das wir haben. Diese Erdgeister sind ganz interessante Wesenheiten. Sie haben einen physischen Leib. Allerdings einen physischen Leib, der im Normalfall zumindest nicht sinnlich sichtbar ist. Weil wir haben ja unterschieden immer wieder, physischer Leib ist nicht genau dasselbe wie stofflicher Leib. Wir als Menschen, so wie wir da sitzen, haben einen physischen Leib, der mit Stoffen erfüllt ist. Aber das eigentlich Physische ist die Formgestalt des Menschen und die ist eigentlich nur übersinnlich wahrnehmbar. Nur indem diese Formgestalt sich mit Stoffen erfüllt, wird sie auch sinnlich wahrnehmbar. Und wenn wir nicht durch den Sündenfall gegangen wären, die luziferische Versuchung und die arimanischen Kräfte, die dann in der Folge dazugekommen sind, dann hätten wir heute zwar auch einen physischen Leib, aber einen, der gar nicht sinnlich sichtbar ist. Der nicht also mit dieser stofflichen Schwere erfüllt wäre, aber der eine Formgestalt hätte, eine deutliche Form hätte. Ist aber eben anders gekommen. Unser physischer Leib hat sich mit den Stoffen erfüllt und ist gerade dadurch sterblich geworden. Gerade das macht das Sterbliche aus, das Stoffliche drinnen. Diese Belastung, man könnte sozusagen so unter Anführungszeichen sagen, diese Belastung mit dem Stofflichen ist es, die irgendwann nämlich auch die physische Formgestalt zermürbt bis zu einem gewissen Grad. Auch diese geistige Gestalt leidet nämlich darunter, dass sie diese schweren Stoffe in sich tragen muss. Die Gnome haben einen physischen Leib, der eben nicht mit diesen Stoffen so erfüllt ist, sondern das ist eben eine reine übersinnliche Formgestalt in der Regel. Rudolf Steiner sagt, es gibt schon die Möglichkeit, dass diese Gnome auch eine stoffliche Natur annehmen, aber nur in den Erdentiefen unter dem großen Druck der Erdentiefe. Dort passiert so etwas, dass sie so eine gewisse stoffliche Natur auch annehmen. Aber sie ist nur auch unter diesem Druck der großen Erdentiefen stabil und in dem Moment, wo man diesen Druck löst, also das heißt, wenn man jetzt nachgraben wird und schaut, wie schauen die jetzt in stofflicher Gestalt aus, ja, in dem Moment löst sich die Gestalt auf, diese stoffliche, dann zerstiebt das Stoffliche wieder und sie haben dann mehr diese übersinnliche Formgestalt. Die im Übrigen dazu neigt, sich ununterbrochen zu vervielfältigen. Also sehr interessant, wie das Rudolf Steiner schildert, der Anblick, der geistige Anblick dieser Erdgeister ist so, man schaut sozusagen hin und kaum schaut man wieder hin, sind schon wieder viel mehr geworden, es verwandelt sich dauernd. Das ist, man kann sie eigentlich nie abzählen, richtig? Man kann nicht sagen, das sind 3 oder 5 und ich schaue hin und schon wieder sind es mehr geworden. Es sind also dauernd sich teilende und vervielfältigende Gestalten. Manche verschwinden dann auch wieder natürlich. Also es wächst nicht ins Uferlose, es verschwinden auch wieder welche. Aber man kann sie also eigentlich ganz und gar nicht gegenständlich erfassen. Diese Erdgeister haben also einen physischen Leib, nämlich interessanterweise als oberstes Wesensglied. Bei uns ist es das unterste Wesensglied. Wir haben das Ich, wir haben den Astralleib, wir haben den Ätherleib, also die Lebenskräfte, und als unterstes dann den physischen Leib, den mit Stoffen erfüllten physischen Leib. Und genau da, wo wir aufhören, schließen eigentlich diese Erdgeister an, die fangen mit dem physischen Leib an und dann gibt es noch Wesensglieder darunter. Und das sind sehr merkwürdige Wesensglieder. Das kann jetzt kein Ätherleib oder sowas sein, auch kein Astralleib und schon ich schon gar nicht. Das sind sehr merkwürdige Wesensglieder, die den sogenannten unteren Elementarreichen angehören. Es gibt also Elementarreiche. Die sind sehr schwer zu charakterisieren und sehr schwer zu schildern. Man kann zunächst einmal sagen, in der Weltentwicklung ist es so, dass jeder planetarische Entwicklungszustand, also wie jetzt unsere Erde oder wie vorher der alte Mond, vorher die alte Sonne oder der alte Saturn vorher, dass alle diese planetarischen Verkörperungen durch verschiedene Elementarreiche durchgehen. Das heißt, das sind zunächst einmal Zustände, die aufeinanderfolgen, aufeinanderfolgende Entwicklungszustände, die Rudolf Steiner auch Lebenszustände nennt. Daher Hinweis, dass das auch was mit dem Ätherischen zu tun hat. Lebenszustände, die zunächst einmal nacheinander auftreten. Wir sind heute im mittleren dieser Lebenszustände, und dieser mittlere Lebenszustand, den bezeichnet Rudolf Steiner eben als das Mineralreich. Das Mineralreich, das dadurch charakterisiert ist, dass wir also im Mineralischen es zu tun haben mit einzelnen, abgetrennten, geformten, geometrisch geformten Körpern, farbigen Körpern. Man könnte sagen, das Mineralreich der farbigen Körper. Das ist der mittlerste und dichteste Zustand. Aber dass es überhaupt zu diesem mineralischen, farbigen, körperlichen kommt, das heute unser Mineralreich ausmacht, das musste lange vorbereitet werden. Und dazu mussten drei andere Elementarreiche vorausgehen, dass dieses als viertes und mittleres jetzt kommen kann. Folgen werden dann Pflanzenreich, Tierreich, Menschenreich. Über die möchte ich heute nicht so viel sprechen, weil Sie wissen, es gibt natürlich Pflanzen auch jetzt schon draußen und Tiere natürlich und Menschen auch, aber mit Pflanzenreich, Tierreich, Menschenreich ist dann noch etwas weiteres eigentlich gemeint. Das wird uns aber heute zu weit führen. Wir schauen uns einmal das an, woraus das Ganze entstanden ist. Also heute das Mineralreich der farbigen Körper, geometrisch geformter mineralischer Körper. Vorausgeht ein erstes, ein zweites und ein drittes Elementarreich. Naja, wie muss ich denn das vorbereiten? Das heutige Mineralreich ist ein Verdichtungszustand und ein Erstarrungszustand, könnte man sagen, aus diesen vorangegangenen Elementarreichen. Wir brauchen also so etwas zunächst wie eine Welt der flutenden Farben. Wir haben es heute mit farbigen Körpern zu tun. Zuerst sind diese Farben nicht an irgendwelche Körper gebunden, sondern sie sind frei flutende, frei strahlende Farben, allerdings nicht sinnlich strahlende Farben, sondern nur mit dem imaginativen Blick erfassbare Farben. Das heißt also dort, wo noch das lebendig Ätherische wirkt, aber in umgewandelter Form wirkt, nämlich nicht so unmittelbar, wie es im Kosmos wirkt, sondern so, wie es jetzt der irdischen Welt angepasst ist. Man könnte sagen, diese Lichtätherkräfte, die heute durch die Pflanzen umgewandelt werden in diese Luftgeister, die wurden in der Vergangenheit, diese kosmischen Lichtätherkräfte wurden umgewandelt eigentlich in diese flutenden Farben des ersten Elementarreiches. Das ist nämlich das erste Elementarreich. Es sind also frei flutende Farben, die mit dem imaginativen Blick zu sehen sind, nicht mit dem sinnlichen Blick zu sehen sind, die durch Umwandlung der Lichtätherkräfte entstehen, verwandt daher sind mit diesen Lichtätherkräften, aber man könnte sagen, irdisch gewordene Lichtätherkräfte sind. Das ist nämlich der Unterschied. Weil man kann mit dem hellsichtigen Blick, mit dem imaginativen Blick natürlich auch in die kosmischen Kräfte hinausschauen, findet dort auch strahlende geistige Farben, im Kosmos strahlende Farben, aber die haben einen etwas anderen Charakter als diese irdisch gewordenen. Also das ist ein Unterschied. Es ist zwar die Verwandtschaft da, aber es ist auch zugleich eine Umwandlung geschehen. Und die Bildung des ersten Elementarreichs, damit überhaupt der Beginn so einer planetarischen Entwicklung, etwa wie unserer Erde, die beginnt eigentlich damit, dass diese kosmisch strahlenden Farbenkräfte, Lichtätherkräfte, dass die umgewandelt werden in dieses erste Elementarreich. Dadurch erleben sie eine, wie soll ich sagen, Einschränkung ihrer Wirksamkeit, eine Verdichtung, einen gewissen Absterbensprozess, auch wenn sie so wollen. Nur ist es noch immer was viel, viel, viel Lebendigeres und Beweglicheres als das, was wir als sinnliche Farben kennen. Aber es ist eine gewisse Einschränkung gegenüber dieser Fülle, die in den kosmischen Kräften noch vorhanden ist. Also man könnte sagen, eine Reduzierung, eine Einschränkung passiert dadurch. So entsteht eigentlich die Bildung eines Planeten, auch unserer Erde. Aus dem ganzen Kosmos heraus wird es gebildet, eigentlich aus dem Licht des Kosmos heraus zunächst, aber so, dass dieses kosmische Licht, dieses Sternenlicht, dieses Sonnenlicht, wenn Sie so wollen, dass das eingeschränkt wird. In seiner Beweglichkeit sozusagen, in seiner inneren Beweglichkeit eingeschränkt wird. Auch auf einen engeren Raum eingeschränkt wird. Auch das ist es, weil diese strahlenden Farben des ersten Elementarreichs, die da in der Erde jetzt wirken, das ist etwas, was nicht oder nur wenig in den Kosmos hinausstrahlt. Anders als es bei der Sonne ist. Die Sonne verstrahlt ihre Lichtätherkräfte durch unser ganzes Sonnensystem, aber die Erde ist nicht ein in diesem Sinn weder sinnlich noch übersinnlich so stark leuchtender Planet. Schon ein bisschen im Übersinnlichen sieht man schon eine gewisse Aura der Erde natürlich, aber unvergleichbar mit dem, was etwa die Sonnenaura ist. Also ein Elementarreich der strahlenden Farben. Das ist das erste Elementarreich. Beim zweiten Elementarreich haben wir es zu tun mit einer Umwandlung der Klangätherkräfte. Also dieser kosmischen Klangätherkräfte, der Sphärenharmonie, wenn Sie so wollen, zu einem irdischen Tönen, natürlich zu einem nur übersinnlich hörbaren Tönen. Und dieses Tönen, das schafft die geometrische, mathematische Ordnung, die dann später in den Mineralien herauskommt, ist ja sehr deutlich. Wenn man sich so Mineralien anschaut, haben die eine sehr strenge mathematische Ordnung, die sehr interessant ist. Und eigentlich eine sehr, in ihrem Grundlagen sehr einfache mathematische Ordnung, auf einfachen Zahlenverhältnissen und so weiter beruht das und aus dem kann man aber ganze Fülle von mineralischen Formen erzeugen. Das heißt also, da wurde der Klangäther, die Sphärenharmonie sozusagen reduziert bis zu dem, dass sie jetzt diese Formen in ihrem harmonischen Zusammenklang erzeugen kann. Jeder Kristall nämlich ist so ein harmonischer Zusammenklang bestimmter Kräfte, bestimmter Zahlenverhältnisse, die es sich ausdrückt. Das sind umgewandelte Klangätherkräfte, das sind daher Kräfte, die Rudolf Steiner auch immer wieder bezeichnet als mathematischen Äther einerseits, aber auch als chemischen Äther auf der anderen Seite. Also das ist das, was dann später der stofflichen Welt zugrunde liegt, aber in dem Zustand des zweiten Elementarreichs ist das noch ein übersinnlich hörbares Tönen, sozusagen so eine kleine Symphonie, die da tönt, die jetzt unsere Erdenwelt durchtönt, als die Erdenwelt zumindest damals in dem Zustand des zweiten Elementarreichs war in der Vergangenheit. Da kam dieses Tönen auf, das heißt, die Erde hat dieses kosmische Tönen aufgenommen und es in ein irdisches Tönen verwandelt und damit die Grundlage für die spätere irdische Stoffeswelt auch geschaffen. Das ist das zweite Elementarreich. Durch das dritte Elementarreich kommen jetzt noch stärkere Formkräfte dazu. Und zwar entstehen diese noch stärkeren Formkräfte dadurch, dass der Lebensäther, der den Kosmos durchstrahlt, umgewandelt wird sozusagen in irdischen Lebensäther. Das heißt, auch wieder eingeschränkt, reduziert in seinen Möglichkeiten wird. Und dann sind es also komplexere Gestaltungskräfte, Formgestaltungskräfte, die man etwa eben damit vergleichen kann mit dem Übergang von der Musik zum Wort, zum gestalteten Wort. Die Musik ist etwas Klingendes, in dem das Gefühl erklingen kann, aber in dem sich noch nicht der Gedanke unmittelbar aussprechen kann. Das kann erst durch das Wort geschehen. Also das Wort ist noch stärker gestalteter Klang als die Musik sozusagen. Dadurch vielleicht auch die Gefahr größer, dass es den Todeskräften verfällt, aber es ist eine stärkere Gestaltungskraft. Und das heißt Formkräfte, sehr starke Formkräfte, Wortätherkräfte, umgewandelte Wortätherkräfte kommen jetzt hinein und die machen dieses dritte Elementarreich aus. Das ist als letztes entstanden, bevor es zu unserem Mineralreich gekommen ist. Wir haben ja gesagt, dass die Lebensätherkräfte überhaupt erst mit unserer Erdentwicklung entstanden sind. Auf dem alten Mond gab es das nicht, auf der alten Sonne gab es das nicht und auf dem alten Saturn schon gar nicht. Ist erst mit unserer Erdentwicklung entstanden, eigentlich durch die Tat des Christus. Der Christus ist sehr stark damit verbunden, mit der Entstehung dieser Lebensätherkräfte. Und die sind unmittelbar entstanden eigentlich, bevor es überhaupt zu unserer mineralischen Erde gekommen ist und waren die Voraussetzung dafür. Und als also alle diese drei Elementarreiche da waren, zunächst einmal nacheinander sich gestaltet haben, dann kam es als viertes zum Mineralreich in unserem Sinne, in dem sich jetzt das alles zusammenfasst und verdichtet zu den mineralischen farbigen Körpern, die wir jetzt draußen in der Natur haben und die Grundlage eigentlich, die materielle Grundlage auch unserer Erdenwelt geworden sind. Natürlich sind aber diese Kräfte des ersten, zweiten und dritten Elementarreichs, also die strahlenden, flutenden Farben, dieses harmonische Klingen und dann letztlich diese Formkräfte des Wortäthers, die umgewandelten, irdisch gewordenen Kräfte des Wortäthers oder Lebensäthers. Diese Kräfte sind jetzt nicht völlig verschwunden, deswegen es gibt heute immer noch das erste, das zweite, dritte Elementarreich. Das wirkt sozusagen im Untergrund, unter der Decke dieser mineralischen Schicht wirkt. Das eigentlich in jedem Mineral drinnen, darunter verborgen, wirkt das dritte, das zweite, das erste Mineralreich. In der ganzen Erde wirkt es, aber es ist sozusagen nicht mehr das an der Oberfläche Tätige, sondern in der Tiefe Tätige. Und gerade die Erdgeister, von denen wir ja ausgegangen sind, die haben mit diesen drei unteren Elementarreichen sehr stark zu tun. Sie haben nämlich Wesensglieder, die dort hinunterreichen. Sie haben ein oberstes Wesensglied, das ist der physische Leib, der in dieser Mineralwelt lebt, als Formkraft aber in dieser Mineralwelt lebt. Sie haben darunter ein Wesensglied, das dem dritten Elementarreich angehört, also diesen verwandelten Lebensätherkräften. Sie haben ein weiteres Wesensglied, das dem zweiten Elementarreich angehört, diesem Tönen, diesem stoffegestaltenden, harmonisierenden Tönen. Und sie haben ein Wesensglied, das dem ersten Elementarreich, also diesen strahlenden, flutenden Farben angehört. Ganz merkwürdige Wesensglieder sind das, die wir als Mensch also nicht haben und nicht kennen, in die wir uns daher auch sehr schwer hineinversetzen können. Wir können es nämlich viel leichter, unter Anführungszeichen, hineinversetzen in die Wesensglieder der höheren geistigen Wesenheiten, weil die haben Wesensglieder, die mit unseren viel stärker verwandt sind. Also etwa Engelwesenheiten leben in einem Ätherleib im Wesentlichen. Sie haben zwar auch ein physisches, das ihnen zugeordnet ist, aber mit dem sie nicht unmittelbar so verbunden sind, dass sie darin verkörpert leben, sondern sie berühren sozusagen nur von außen. Aber sie haben einen Ätherleib im Grunde wie der Mensch. Aber natürlich einen weiterentwickelten Ätherleib, aber immerhin, er ist sehr ähnlich unserem Ätherleib, nur halt höher entwickelt. Einen solchen Ätherleib haben die Gnome, die Erdgeister nicht. Sie haben stattdessen einen Leib, der etwa aus dem dritten, zweiten oder ersten Elementarreich besteht. Das sind zwar alles irgendwie verwandelte Ätherkräfte, aber sehr, sehr merkwürdiger Art, die wir also so in unserem Ätherleib nicht drinnen haben. Aber diese Gnome, diese Erdgeister haben insofern wieder sehr viel mit uns zu tun, als sie eben gerade an unserem physischen Leib sehr stark bauen. Also einerseits, damit wir uns an das wieder erinnern, der Mensch erzeugt, indem er den kosmischen Lebensäther aufnimmt und ihn umwandelt, erzeugt er solche Erdgeister. Umgekehrt arbeiten solche Erdgeister ganz stark am physischen Leib des Menschen. Formen ihn, helfen auch mit, dass er vom Stofflichen durchzogen wird. Und nehmen andererseits auch auf, klarerweise, indem wir ja diese Elementargeister erzeugen, nehmen auch das mit und auf, was wir an Formkräften in unseren physischen Leib hineinarbeiten. In Wirklichkeit arbeiten wir ja zwar unbewusst, aber doch immer in unseren physischen Leib hinein, in unsere physische Formgestalt hinein. Und indem wir diese Erdgeister erzeugen, ausschicken in die Welt, also indem wir verwandeln die Lebensätherkräfte, umwandeln in diese Elementarwesen, geben wir bei ihnen etwas mit von dem, was wir an Formkräften auch hineinbauen in unseren physischen Leib. Also es ist wechselseitig. Einerseits bauen sie an unserem physischen Leib, andererseits nehmen sie etwas mit von dem, was wir hineinbauen bis ins Physische unseres Leibes und tragen das in die Welt hinein. Und das Interessante ist, dass wir eigentlich alles, was wir im Leben tun, erleben und so weiter, in irgendeiner Spur wirklich bis in dieses Physische hineintragen, in das Physische unseres Leibes. Und das wird also von diesen Elementargeistern, von diesen Erdgeistern in die Erdenwelt dann hinausgetragen und einverleibt sozusagen dieser Erdenwelt. Das wirkt dann eben etwa auch weiter in der Pflanzenwelt. Wir haben ja gehört, diese Erdgeister, die wirken dann als Wurzelgeister, bauen also an den Pflanzen mit. Stehen sozusagen dort, wo die Pflanzen wurzeln. Und das heißt, in die Pflanzennatur kommt auch etwas hinein von dem, was wir Menschen in die Welt hineintragen, indem wir es bis ins Physische unseres Leibes einmal hineintragen und von dort wird es durch die Elementargeister, durch die Erdgeister weitergetragen in die Welt und kommt dadurch auch an die Pflanzenwelt heran, etwa. Also auch da eine sehr starke Verflechtung der Naturreiche miteinander. wir haben halt diese Zusammenhänge und diese Wechselwirkungen normalerweise eben nicht im Bewusstsein. Das ist eben der Schleier des Sinnlichen, der sich darüber gebreitet hat. Namentlich dadurch gebreitet hat, eben dass wir den Lichtäther so stark abtöten, dass wir nur mehr sinnliche Farben sehen. Und diese sinnlichen Farben eben hinaufgeklatscht sehen an die sinnlichen Gegenstände, an die materielle Welt hinaufgeklatscht sehen und da eigentlich nicht mehr das Geistige durchsehen. Weil dann würden wir genau diese Elementarkräfte sehen. Das sehen wir aber nicht, normalerweise zumindest heute. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die auch das aus Naturanlage noch haben, werden aber immer seltener. Da gab es früher viel öfter noch, die zwar nicht mehr das große Hellsehen gehabt haben, mit dem sie in hohe geistige Welten sehen konnten, aber relativ lang hielt sich also noch das Sehen gerade dieser Elementarwesen, der Elementargeister. Ja, gerade in den Märchen oder so, die Beschreibungen in den Märchen hängen hauptsächlich mit Beobachtungen zusammen dieser Elementargeister. Wenn von Nixen und Nymphen und so weiter und allen möglichen erzählt wird, das sind alles verschiedene Elementarwesen, sind keine hohen geistigen Wesenheiten, aber solche Elementarwesen sind es eben, die da beschrieben werden. Mit dem hängen wir zusammen. Naja, und woher schöpft man oder woher haben diese Menschen, die das noch hatten, selbst noch im 19. Jahrhundert teilweise hatten, das 18. und 19. Jahrhundert, heute wahrscheinlich nur mehr sehr wenige. Also zumindest in den sogenannten zivilisierten Völkern, in Naturvölkern wird es sicher noch etwas stärker geben, aber in den Kulturvölkern, da Anführungszeichen, ist es ziemlich erloschen. Aber es gab es also noch bis ins 19. Jahrhundert zumindest hinein. Und woraus schöpften die Menschen das? Wo haben sie das mitgenommen? Naja, aus dem Schlafesleben, aus dem Traum heraus haben sie es eigentlich geholt. Sie haben das eigentlich nicht so im Wachbewusstsein ganz klar und nüchtern erlebt, sondern eigentlich so, was sie aus den Träumen mitgenommen haben, vielleicht noch so untertags ein bisschen mitgeträumt haben, aber eigentlich aus dem Nachtleben nehmen sie es mit, aus dem Schlafesleben. Und tatsächlich ist es nämlich so, dass der Mensch in der Nacht grundsätzlich, wenn er schläft, mit diesem Elementarwesen und mit diesen Elementarreichen auch, von denen wir gerade gesprochen haben, in der Nacht sehr innig verbunden ist. Wir wissen ja, in der Nacht ändert sich das ganze Gefüge des Menschenwesens. Bei Tag ist es so, dass alle Wesensglieder, wenn man so will, ineinander stecken. Also da ist Ich, Astralleib, Ätherleib und physischer Leib innig miteinander verbunden, in starker Wechselwirkung miteinander. In der Nacht ändert sich das. In der Nacht geht das Ich und der Astralleib zu einem großen Teil heraus und zurück im Bett sozusagen bleibt liegen der belebte physische Leib, hoffentlich der belebte, sonst wird man immer aufwachen. Also wenn der Ätherleib auch herausgeht, dann wird es kritisch. Aber Ich und Astralleib gehen zumindest aus den oberen Teilen des Menschenwesens heraus. Also ganz gehen sie ja nicht wirklich heraus, gerade mit dem unteren Teil des Menschen sind sie teilweise sogar im Schlaf besonders innig verbunden. Aber dort, wo wir untertags unser Bewusstseinszentrum haben, also vor allem im Kopfbereich, wo wir auch die Sinne haben, da gehen Ich und Astralleib auf jeden Fall heraus. Und verbinden sich aber jetzt womit? Naja, so weit in den Kosmos hinaus dehnen sie sich nicht aus. Also es ist etwas anderes als etwa nach dem Tod. Nach dem Tod wachsen diese Wesensglieder in den Kosmos hinaus, lösen sich dann teilweise sogar in den Kosmos hinaus auf. Dann natürlich auch der Ätherleib, der dann mitgeht, der ist sogar das sich dann am ersten in den Kosmos hinauf auflöst und der Astralleib dann später auch zu einem großen Teil. Und das Ich steigt dann weiter auf. Na, in der Nacht, wenn wir schlafen, heben wir uns zwar auch heraus, aber wir steigen nicht in diese kosmischen Weiten hinauf. Wir empfangen zwar Abbilder dieser kosmischen Welt, aber wir empfangen diese Abbilder Bilder doch, in dem Ich und Astralleib also sehr nahe der Erde bleiben und sehr stark verbunden bleiben mit der Erdenwelt und dem gerade stark verbunden bleiben mit diesen Elementarreichen. Also mit dem ersten, zweiten, dritten Elementarreich, in dem auch diese Elementargeister leben und dort ihre Wesensglieder haben. Da kommunizieren wir sozusagen mit ihnen, nur wir werden uns dessen halt nicht bewusst oder können dieses Bewusstsein nicht bis ins Aufwachen hinein mitnehmen. Also in Wahrheit sind wir dort heute besonders dann, wenn wir im tiefen, festen Schlaf sind. Also nicht einmal in der Traumwelt, sondern wenn wir im tiefen Schlaf sind. Was halt für uns heute die Rollore runtergeht und es ist finster. Der Unterschied, früher war es eben so, dass die Menschen schon im Traumzustand in die Berührung mit diesen Elementarreichen gekommen sind und genau daraus haben sie dann diese Schilderungen der Elementarwesen mitnehmen können. Welche Verbindung und eine wie gute und klare Verbindung man mit diesen Elementarreichen bekommt und bekam auch in der Vergangenheit, hängt dann aber sehr stark auch ab, in welcher Erdregion das ist. Also gerade diese Kräfte dieser Elementarreiche und der damit verbundenen Elementarwesen, die hängen sehr stark tatsächlich vom jeweiligen Erdgebiet ab. Das sind eben jetzt nicht kosmische Kräfte, die kosmischen Kräfte wirken nämlich im Prinzip überall gleich. Zwar hängt es von den Konstellationen natürlich ab, aber man kann nicht jetzt unmittelbar sagen, dass das abhängt vom Erdenort. Man kann höchstens sagen, ja, jetzt an dem Ort zu der Zeit strahlt mehr diese kosmischen Kräfte herunter, aber das ändert sich dann wieder. Aber die Kräfte dieser Elementarreiche, die variieren sehr stark, also nach dem Erdgebiet. Und es gibt Erdgebiete, die sehr starke Kräfte ausstrahlen. Es gibt andere, wo das schwächer ist und sehr unterschiedlich. Also der amerikanische Boden zum Beispiel strahlt da sehr starke Kräfte aus, teilweise aber auch negative Kräfte. Weil eben bei diesen Elementarwesen und Elementarreichen man durchaus also auch positive und negative sozusagen unterscheiden kann. Aber das werden wir gleich noch näher besprechen, wie das mit den Menschen zusammenhängt. Nämlich durch den Menschen geschieht diese Differenzierung. Ja, also in der Nacht sind wir verbunden mit diesen unteren Elementarreichen. Und ein tieferes Naturverständnis etwa kann man sich eigentlich nur dadurch erwerben, wenn man etwas von dieser Wechselwirkung mit den Elementarreichen ins Bewusstsein rufen kann. Also alles, was früher Naturheilkunde unter Anführungszeichen war, kam aus der Kenntnis dieser Zusammenhänge. Etwa auch, was er Jakob Böhme oder so schildert an Zusammenhängen, hat er ja sehr viel geschildert, in Imaginationen geschildert, dann kommt es eben, weil er das erleben konnte, sehr stark erleben konnte noch. Und eben auch etwas davon ins Wachbewusstsein mitnehmen konnte. Noch nicht so ganz klar, also es war noch keine Geisteswissenschaft im modernen Sinn, die etwa Jakob Böhme gebracht hat. Also braucht man sich nicht lesen, es ist sehr interessant, aber es sozusagen die wissenschaftliche, logische Klarheit findet man nicht unmittelbar drin. Man versteht es, wenn man dann Geisteswissenschaft oder Steiners kennt und dann das wieder anschaut, dann kann man es verstehen, dann kann man auch die Zusammenhänge erkennen. Aber was Jakob Böhme schildert, sind einmal viele Imaginationen. Und aus dem heraus kann er dann Anweisungen auch geben und dann kann man einiges schöpfen heraus. Aber das hatte noch nicht diese ganz klare Wachheit, wie es ihm jetzt die Anthroposophie bringen kann, sagen wir es einmal so, unter Anführungszeichen, weil wie viele sind da, die es heute schon können, in der Praxis nämlich wirklich. Ja, und man erkennt aber dann auch eben, dass in diesen Elementarreichen und mit diesen Elementarwesen, die damit verbunden sind und namentlich mit dem Erdgeistelement eben positive und negative Kräfte verbunden sind. Das ist also nicht alles förderlich der Entwicklung, weder der menschlichen noch der Erdentwicklung, was da drinnen herumgeistert sozusagen in der Erde. Und dass es hier auch negative Kräfte gibt, hängt natürlich einmal mit den luziferischen und arimanischen Kräften zusammen, aber insofern zusammen, eben als diese luziferisch-arimanischen Kräfte gar nicht so unmittelbar die Natur erfassen, sondern sie erfassen den Menschen. Der Mensch erzeugt diese namentlich Erdgeister, indem er also den kosmischen Lebensäther aufnimmt, ihn verwandelt in diese Erdgeister und jetzt denen auch mitgibt, das, was er durch luziferische und arimanische Einflüsse bekommen hat oder dessen er verfallen ist. Das schreibt er also auch diesen Erdgeistern ein und die schreiben es also der ganzen Erdenwelt, dieser ganzen, diesen Elementarreichen ein. Allen dreien im Grunde, weil ja diese Erdgeister eben durch alle drei unteren Elementarreiche, die also unter der mineralischen Welt sich noch befinden, die erreichen dort hinein, am tiefsten dort hinein. Andere Elementargeister, also wie die Luftgeister, Wassergeister und so weiter, erreichen nur mehr teilweise nämlich hinein. Nur die Erdgeister erreichen wirklich bis ins tiefste erste Elementarreich mit diesen flutenden Farben und Formen hinunter und können dann dort auch schädliche Wirkungen entfalten, wenn sie die durch den Menschen mitgenommen haben. Man kann im Großen und Ganzen sagen, und das ist jetzt was ganz was Wichtiges, etwas ganz Entscheidendes. Alles, was der Mensch tut, was er im Positiven, im Guten, im Bösen tut, was er an sozusagen Schuld und Sünde auch auf sich lädt, das wird durch diese Erdgeister, die der Mensch erzeugt, der Erdenwelt eingeschrieben. Und ist und wirkt und ruht in der Erde, man könnte sagen, als objektive Schuld des Menschen. Das ist durch den Menschen in die Welt hineingekommen. Also alles, was wir an sozusagen Untaten vollbringen in der Welt, nicht nur an äußeren, sondern auch an seelischen Untaten sozusagen, die es durchaus auch gibt. Alles das wird der Erdenwelt überliefert, auf diesem Wege. Also dass Lebensätherkräfte uns durch Strömen in Erdgeister verwandelt werden, die nehmen diese positiven und negativen Kräfte, die wir entwickelt haben, mit und bauen sie in die ganze Erdennatur hinein. Und da drinnen sind sie fest eingeschrieben. Alles, was wir an Taten begehen sozusagen, ist eingeschrieben in die Erdenwelt. Und wenn der Mensch schuldig wird, und wir alle werden schuldig immer wieder, also darf sich da gar keine Illusionen hingeben, auch wenn wir so halbwegs brave Menschen sind, so ein bisschen was tun wir schon immer, dem können wir gar nicht so leicht entgehen. Es wird noch ein bisschen einen Weg dauern, bis wir da drüber kommen. Schuldig zu werden, hat zwei Aspekte. Indem wir also etwas begehen, was nicht zusammenstimmt mit der geistigen Entwicklung der Welt. Das heißt also in letzter Konsequenz, schuldig werden heißt also einer fruchtbaren geistigen Weiterentwicklung der Welt entgegenzutreten, etwas Hemmendes hineinzubauen. Also so wenn man so ganz abstrakt ausdrücken will, ohne sich jetzt auf diese oder jene Moralvorschriften oder was einzulassen. Schuldig werden heißt einfach, ich stelle mich der geistigen Entwicklung der ganzen Welt und der ganzen Menschheit entgegen, in irgendeiner Form. Und dann hat es eine Wirkung erstens einmal auf mich selber. Das heißt namentlich, ich werde seelisch, ja sogar in meinem Ich beeinträchtigt. Also es nimmt mir etwas weg. Es zerstört etwas in meiner Seele. Jede schlechte Tat zerstört etwas in meiner Seele. Ich bin nachher ein seelisch schwächerer Mensch, als ich vorher war. Und dieses seelisch schwächer werden, das wollen wir natürlich in der Zukunft, wollen ja, bewusst wollen wir es nicht immer, aber unser höheres Ich will das eigentlich letztlich immer wieder ausgleichen. Es will ja weiter schreiten, Weil zugleich bedeutet es, dass da auch unser Ich schwächer wird. Es will also dagegen ankämpfen, es will ja wachsen, größer werden. Und das heißt, es sucht sich dann, vielleicht schon in dem Leben, sicher aber dann im nächsten Leben, Gelegenheiten, wo es also diesen seelischen Mangel, den es dadurch erlitten hat, wieder ausgleicht. Und das ist das, was das Schicksalsgeschehen, das karmische Geschehen durchzieht, dass uns das Schicksal, also sprich eigentlich unser höheres Ich, in Gelegenheiten hinführt, wo wir diesen seelischen Schaden, den wir genommen haben, wieder ausgleichen können. Dazu dient das karmische Geschehen. Und am Ende der Erdentwicklung sollte es so sein, dass wir also alle Schäden, die wir in unsere Seele aufgenommen haben, dadurch, dass wir den luziferischen und arimanischen Kräften irgendwo zu sehr gefolgt sind, dass wir alle diese Schäden in unserer Seele wieder ausgeglichen haben. Damit haben wir sozusagen unsere, man könnte jetzt sagen, subjektive Schuld, das heißt die Schuld, die in unserer Seele wirksam geworden ist, ausgeglichen. Wir sind also dann seelisch ein einigermaßen vollkommener Mensch geworden. Damit ist nicht ausgelöscht die objektive Schuld, die dadurch der Erdenwelt eingeschrieben ist, dass wir also diesen Elementarwesen, dass die Folgen sozusagen unserer Taten, die Spuren unserer Taten übergeben haben. Und die haben sie in die Erdenwelt eingeschrieben und da stehen sie. Das heißt, wir könnten das eine erleben, dass am Ende der Erdenentwicklung es so weit ist, dass der Mensch zwar in seiner Seele durch das Schicksalsgeschehen den Ausgleich, den karmischen Ausgleich gefunden hat, vollkommen bis zu einem gewissen Grad geworden ist, und die Erde, wenn ich es jetzt ein bisschen humoristisch sagen darf, ein großer Müllplatz geworden ist. Der Müllplatz also der ganzen objektiven Schulden, die wir hier in der Welt zurückgelassen haben. Und wenn das so wäre, wenn das der Weisheit letzter Schluss wäre, dann würde es keine weitere Entwicklung des Erdenplaneten geben. Keine fruchtbare Weiterentwicklung des Erdenplaneten. Das heißt, was würde das aber bedeuten für uns Menschen? Wir wären zwar in unserer seelischen Entwicklung weitergekommen und jetzt müssen wir uns ja irgendein neues Entwicklungsziel suchen und vor allem auch einen Platz, wo wir die weitere Entwicklung vollziehen können. Dieser Platz soll der künftige Jupiter sein, von dem Rudolf Steiner spricht, also eine neue Verkörperung unseres Erdenplaneten. Und dieser neue Jupiter könnte nicht, oder zumindest nicht in einer für uns brauchbaren Form entstehen, wenn nicht diese objektive Schuld, die aber durch den Menschen in die Erdenwelt eingeschrieben ist, wenn die nicht in irgendeiner Form aufgelöst würde. Das ist das große Problem, vor dem wir stehen. Wir können also an unserer Vervollkommnung arbeiten und würden dann aber eigentlich in Zukunft dastehen ohne Heimat im Kosmos, ohne brauchbare Heimat für uns im Kosmos, für die weitere Entwicklung. Das heißt, damit würde aber dann die weitere Entwicklung des Menschen auch stagnieren. Beziehungsweise dem Menschen würde dann nichts anderes übrig bleiben, als eine weitere Laufbahn in einem anderen geistigen Reich, nämlich im luziferischen geistigen Reich, durchzumachen. Dort würde er nämlich eine solche planetarische Verkörperung in dem Sinn nicht brauchen. Das luziferische Reich ist sozusagen eigentlich ein rein geistiges Reich, das also nicht bis in eine äußere Welt heruntertritt. Luzifer will den Menschen eigentlich immer dorthin ziehen, er will ihn also eigentlich geistig machen und im Geistigen halten. Aber der Mensch braucht eben sozusagen einen gewissen Boden, auf dem er stehen kann, der allerdings beim Jupiter dann anders sein wird, wenn er mal in der richtigen Form kommt, weil der Mensch dann ja überhaupt nicht in so einer dichten physischen Stofflichkeit erscheinen wird und auch nicht auf so einer dichten stofflichen Welt herummarschieren wird. Aber trotzdem, er wird einen Wohnplatz haben, einen planetarischen Wohnplatz. Und wenn er ins luziferische Reich eingeht, hat er diesen Wohnplatz nicht. Braucht ihn dann dort auch nicht mehr, kann er dann seine eigentliche Entwicklung halt nicht mehr durchmachen. Also das will der Luzifer, der will gerade das. Also dem macht es gar nichts, dass dort die Schulden eingeschrieben sind in die Erde. Er sagt, gut, die ist mir eh lästig, die Erde, die stört mich, die ist mir eigentlich eh zu dicht. Komm, lieber Mensch, komm in mein luziferisches Reich. Und die Erde da unten mit den ganzen Schulden, die überlassen wir dem Ahriman, der freut sich darüber. Das ist nämlich die andere Seite, der Ahriman freut sich darüber, was da alles eingeschrieben ist durch den Menschen. Und der möchte eigentlich, dass möglichst vieles Geistiges, was der Mensch leistet, so eigentlich sich umwandelt, könnte man fast sagen, dass es in schuldhafter Weise in die Erdenwelt eingeschrieben wird. Also der Ahriman zum Beispiel möchte nichts anderes, als dass der Mensch hohe geistige Kräfte entwickelt, eine hohe Intelligenz entwickelt und sie möglichst in schuldhafter Weise verwendet. Das heißt, den Intellekt möglichst so einsetzt, dass damit ein Schuldigwerden verbunden ist. Das ist für ihn die beste Gelegenheit, dass diese Kräfte der Erdenwelt eingeschrieben werden und da sind sie in seiner Griffweite. Und wenn oben noch der Luzifer da ist, der dafür sorgt, dass er eh die Menschenseele wegzieht von der Erde, na, dann ist das wunderbar. Also alles, was der Mensch sozusagen leistet, würde dann da hinunterkommen, indem er es eben in irgendwie schuldhafter Weise leistet. Und gerade der nüchterne, kalte Intellekt neigt sehr leicht dazu, schuldig zu werden. Sie also eigentlich gar kein besonderes moralisches Gewissen darauf zu machen, sondern halt auf die technische Durchführbarkeit unter Anführungszeichen zu schauen. Und die ist aber nicht das eigentliche Kriterium, ob es im richtigen Sinn mit der geistigen Entwicklung geht oder nicht. Weil es kann was sehr genial sein und toll sein und hochintelligent und fantastisch sein und trotzdem steht es der eigentlichen geistigen Entwicklung entgegen und ist damit schon schuldig geworden. Und ist damit schon wieder eingeschrieben, dieser Erdenwelt durch die Erdgeister und ist als objektiver Schuld steht es in der Erde drin und dieser Hemmschuh, dass sich die Erde weiterentwickeln kann. Und der Mensch, das muss man noch dazu sagen, hat eigentlich von sich aus zunächst keine Chance, diese Kräfte wieder aufzulösen. Die stehen in der Erdenwelt drinnen. Der Mensch kann noch so sehr an seiner Vervollkommnung arbeiten, er kann sich noch so kasteien oder sonst was immer auch tun, noch so anständig und brav leben im ehrlichsten Sinn. Er kann an seiner subjektiven Erlösung sozusagen arbeiten, in einem hohen Grade arbeiten und trotzdem wird es ihm nichts nützen, letztlich. Nicht, dass er das jetzt gleich, das Arbeiten an sich einstellen soll, deswegen wird eh nichts nützen, das wäre falsch, aber er muss sich bewusst sein, die Schuld, die in der Erde eingeschrieben ist, kann er nicht auflösen. Woher kommt also die Hoffnung, dass es doch in die Zukunft gehen kann? Indem sich der Christus mit der Erde verbunden hat. Indem der Christus die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Und wenn dann in der Christenheit von der Sündenvergebung durch den Christus die Rede ist, dann geht es in keiner Form darum, dass der karmische Ausgleich des Menschen hinweggenommen wird. Das heißt, an der Verbesserung seiner Seelenkräfte muss er schon selber arbeiten. Du bist schuldig geworden und die Schuld, die dadurch in deiner Seele wirkt, die musst du schon selber ausgleichen. Da musst du schon was tun. Also nicht, hurra, ich habe 100.000 Schulden begangen, aber jetzt geht es eine Sündenvergebung und Christus nimmt alle Sünden auf sich und jetzt gehe ich wieder als unschuldiges Baby in die geistige Welt, hurra, und kann nichts passieren, gerettet. Bis zum letzten Atemzug noch geschwind alle Sünden begangen, dann schnell bereuen und Sündenvergebung und es geht. Naja, manchmal ist es ja ein bisschen so aufgefasst worden in die Richtung und auch, naja, so verkauft worden von manchen kirchlichen Würdenträgern. Da ging ja dann der Luther sehr, zurechtgewettert hat, zwar auch nicht das wirklich tiefere Verständnis der Sache, aber immerhin hat er erkannt, dass da was nicht ganz richtig laufen kann, dass da was nicht stimmt. Also das ist nicht gemeint mit der Sündenvergebung, dass dem Menschen seine karmische Schuld erlassen wird einfach. Das müssen wir schon ausbaden. Im Grunde alles. Also um das kommen wir nicht herum. Aber die Folgen unserer Taten, die der Erdenwelt eingeschrieben werden, die werden nach und nach durch den Christus aufgelöst oder können nach und nach durch den Christus aufgelöst werden. Und diese objektive Schuld sozusagen, die in die Welt eingeschrieben ist, die auf dem Wege dieser Elementargeister, des Erdelements, des festen Elements eingeschrieben werden, die eben sehr stark mit dem Physischen zusammenhängen, die eben als oberstes Wesensglied den physischen Leib haben, das hängt jetzt aber auch sehr stark zusammen mit der Zukunft des physischen Leibes des Menschen. Also das heißt mit der Formgestalt, ich möchte das jetzt eigentlich nur kurz hinweisen, um das erschöpfend zu behandeln, da braucht man mehrere Vorträge dazu, aber wir haben schon oft gesprochen von der Auferstehungsfrage, von der Auferstehung des physischen Leibes. Auferstehung im Fleische, wie es so oft heißt. Auferstehung im Fleische heißt nicht Auferstehung im stofflichen Leib, aber heißt Wiederherstellung der nicht beeinträchtigten, nicht durch luziferische und arimanische Kräfte beeinträchtigten Formgestalt des physischen Leibes, die sehr wichtig für die Ich-Entwicklung ist, für die künftige Ich-Entwicklung auch ist. Und so wie die Erdenwelt diese objektive Schuld eingeschrieben bekommt, so natürlich eben auch unser physischer Leib selber, der am stärksten eigentlich Teil dieser Erdenwelt ist. Auch der trägt diese Spuren drinnen und trägt sie immer stärker drinnen und dadurch ist unsere physische Formgestalt am stärksten korrumpiert und könnte eben eigentlich so nicht in eine weitere Entwicklung hinübergehen, wird er eigentlich als Totgeburt in die Zukunft hinübergehen. Das heißt also, alles das, was der Mensch an Früchten in der Erdenwelt gesammelt hat, könnte er dadurch nämlich nicht hinübertragen auf den neuen Jupiter. Es ist nämlich so, alles, was der Mensch tut, an Taten begeht, an geistigen Taten, an schöpferischen Taten begeht. Also, und Taten eben jetzt im weitesten Sinne, also alles, was er an moralischem, an ästhetischem auch, also an künstlerischem Schaffen vollbringt, das wird dem eingeschrieben bis in diese physische Formgestalt hinein. Aber es wird dem auch eingeschrieben, alles, was wir an Untaten begehen und das beeinträchtigt das Ganze wieder. Für die Zukunft wichtig wäre es, dass das, was wir uns hier in der Erdenwelt erarbeiten und nur hier erarbeiten können, also etwa wenn wir hier wirklich ganz praktisch künstlerisch tätig etwa auch sind, dann ist das etwas, was eingeschrieben wird bis in die physische Formgestalt. Insofern sie aber durch Luzifer und Ahriman beeinträchtigt und zerstört ist, könnten wir diese Früchte nicht in eine weitere Entwicklung hinübernehmen. Das heißt, so ganz direkt gesagt, wäre die Erdenentwicklung für die Katz. Oder ein großer Teil davon. Wir hätten hier also viel entwickelt und das wäre aber Endpunkt, das Ganze verfällt Ahriman oder Luzifer und geht nicht mit. Und dass das nicht passiert, dass die Formgestalt des Menschen vollständig erhalten bleibt und hinübergehen kann in eine künftige Entwicklung, das ist es eigentlich, was mit Auferstehung des Leibes gemeint ist. Und was mehr ist als bloß im Weiterbestehen des Seelischen in irgendeiner Weise. Das Seelische würde schon weiter bestehen. Der Luzifer würde sich freuen, wenn er das kriegen könnte. Und ja, das Physische, das streifen wir alles ab. Das heißt aber, alles, was der Mensch durch sein Ich erworben hat auf Erden, verliert er. Das wird er alles verlieren. Und das heißt das Wesentlichste. Weil die Erdenentwicklung geht um die Entwicklung des Ich und das Ich entwickelt sich in der irdischen Verkörperung zunächst einmal. Nur in der irdischen Verkörperung zunächst. Das alles wäre weg ohne die Auferstehung des Leibes, die durch den Christus in die Wege geleitet wird. Wir werden dann das nächste Mal uns zwar nicht so unmittelbar mit dieser Auferstehungsfrage beschäftigen, aber wir werden uns beschäftigen damit, wie diese Kräfte des Baums des Lebens und ihre Handhabung, ihre bewusste Handhabung in Verbindung mit den Christuskräften, wie denn das zustande kommt und wie das zusammenhängt mit dem Abendmahlsgeschehen, das das in gewisser Weise ausdrückt, nämlich das Abendmahlsakrament, die Kommunion, die Vereinigung auch mit dem Christus, die Wandlung, die damit verbunden ist, hängt nämlich zusammen mit dem Aufnehmen dieser Ätherkräfte und mit der Durchchristung dieser Ätherkräfte und mit dem langsam diese Kräfte bewusst handhaben lernen. Und dadurch in Verbindung mit dem Christus, aber eben auch überwinden die Gefahren, eben dass die physische Formgestalt zerfällt, dass sie Ahriman anheimfällt und damit die Früchte der Erdentwicklung nicht weitergetragen werden können. Also wir werden uns das nächste Mal sehr zentral mit diesem Phänomen der Wandlung und der Kommunion beschäftigen. Aus dem heute entwickelten heraus als Fortsetzung. Und ein ganz anderer Aspekt. Und wir werden sehen, dass diese Wandlung, nämlich die Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, dass das eine sehr lange Vorgeschichte hat, bis es sozusagen sich einmal in diesem Abendmahlsgeschehen zur Zeitenwende hin verdichtet und wie das dann weitergeht. Wie das jetzt wieder weitere Verhandlung durchmacht, das ändert sich. Das ist ein sehr interessanter Prozess, weil es ist erst einmal eine Wandlung durch die Welt gegangen, dass überhaupt einmal der Christus in einen physischen, menschlichen Leib herabsteigen konnte. Und von dort geht jetzt ein neuer Impuls aus, aber das wird das nächste Mal dann der Ostervortrag sein. Danke.